Stolz auf Remscheid, der Podcast der SPD-Ratsfraktion, moderiert von Daniel Juhr. Heute mit Ulla Wilberg. Die Ulla ist Ratsmitglied für den Wahlkreis Rathholz und die hat mir heute Morgen ein kleines Geschenk gemacht. Die hat mir nämlich einen Bleistift mitgebracht aus dem Willy-Brandt-Museum, ne, in Unkel, hast du gesagt. Ne? Da steht der legendäre Satz drauf: Wir wollen mehr Demokratie wagen. Willy Brandt am 28. Oktober 1969. Und das ist perfekt für die erste Frage, die ich dir gerne stellen würde. Denn du bist ja nicht erst seit gestern politisch aktiv. Du bist vor über 50 Jahren in die SPD eingetreten. Und damals sagte man so, das war die Gruppe der jungen Wilden. Wenn du jetzt mal zurückblickst, ne? Also zum einen, warum hat man euch so genannt? Hast du das selber auch so gefühlt? Wie war diese Anfangszeit und warum bist du damals in die SPD eingetreten?
Also eine große Rolle hat vielleicht die Vergangenheit der Eltern und Großeltern gespielt, die ja lange Zeit nicht diskutiert wurde und kaum jemand, der aus dem Krieg zurückkam, hat darüber geredet. Und die jungen Leute wollten eigentlich, dass wieder über alles geredet wird, dass aufgeklärt wird. Wer hat was gemacht und wie können wir verhindern, dass so etwas nochmal passiert? Und da kam natürlich kamen diese starken Jahrgänge, die neu anfangen wollten. Und überall wurden junge Leute aktiv. Ich persönlich bin über die Gewerkschaft politisiert worden.
Das Spannende ist ja so was du ansprachst, diese Sprachlosigkeit auch so eurer Eltern oder Großeltern. Ne? Habt ihr selber mal versucht, das Gespräch zu suchen oder war das einfach oder einfach geschwiegen?
Es wurde einfach geschwiegen. Es wurde einfach geschwiegen. Vielleicht hat mich auch die Studentenbewegung mitpolitisiert. Die berufstätigen Jugendlichen sind da ein bisschen später in die Politik reingekommen. Aber wichtig war einfach auch, dass man was sagen durfte, weil ich bin mit 20 Jahren volljährig geworden. Also die SPD hat dafür gesorgt, dass das Volljährigkeitsalter herabgesetzt wurde, weil bis dahin durften junge Männer mit 18 Jahren zur Bundeswehr und mussten ihren Wehrdienst leisten, aber sie durften nicht wählen in diesem Land, erst mit 21, weil man da erst volljährig war. Und dann durfte man plötzlich mit 18 Jahren wählen. Das war eine unglaubliche Errungenschaft, dass man so früh seinen politischen Willen äußern konnte. Und das war eigentlich auch so der Grund, dann mit dabei zu sein und in die SPD einzutreten, mitzuarbeiten.
Was hast du damals so gemacht dann? Also in der Anfangszeit, wie sah die Mitarbeit aus?
Also wir hatten ganz viele Jusos, die sich regelmäßig getroffen haben. Wir haben lokalpolitische Dinge bewegt. Ich bin dann allerdings auch sehr früh aus Remscheid weg. Und dann haben wir natürlich den Wahlkampf 72 unterstützt und die berühmten Buttons mit Willi wählen, die hatten wir überall und wir haben plakatiert und ja, wir haben unsere Freizeit auch zusammen verbracht. Es war eigentlich eine ganz erfüllte Zeit halt mit allen anderen jungen Leuten, die politisch aktiv waren.
Was ich spannend finde ist, ich hatte vor ein paar Monaten den Philipp Schulze hier an dem Platz, wo du jetzt sitzt. Ne, der ist ja etwas jünger als du, ne, Juso-Mitglied heute. Der hatte einen Willy Brandt-Pullover an und kam auch direkt auf ihn zu sprechen. Du hast mir heute ja den Willy Brandt-Stift geschenkt. Immer wieder begegnet einem natürlich diese Ikone der SPD. Was hat der für dich bedeutet oder was bedeutet er immer noch heute für dich?
Also ganz wichtig war natürlich seine Ostpolitik, weil ich in der Schule eigentlich immer nur von zwei deutschen Staaten gehört habe. Wir hatten keine familiären Bindungen in den Osten. Man kam nicht in den Osten. Es war ja kein gutes Verhältnis zu den Staaten. Und ich glaube, es war ein riesiger Schritt, dass Willy Brandt diese Aussöhnung auch mit Polen vor allen Dingen geleistet hat. Und die Ostverträge waren ja nicht dazu gedacht, zu trennen, sondern zu vereinen. Ziel war immer die Vereinigung Deutschlands. Und das hat er ja auch bis zu seinem Lebensende immer wieder gesagt, dass das Wichtigste auch ist.
Jetzt hast du eben schon gesagt, du bist relativ früh aus Remscheid weg. Du warst dann ja auch, was ich wirklich spannend fand, auch in deiner Vita gelesen habe, du warst beruflich im In- und Ausland tätig, als Fremdsprachenkorrespondentin unter anderem. Erzähl doch mal ein bisschen aus der Zeit, also wo warst du überall und was hat auch dieses über den Tellerrand hinausblicken so mit dir gemacht?
Also zuerst habe ich mit 14 Jahren eine Ausbildung bei der Stadtverwaltung in Remscheid gemacht und hatte mit 17 Jahren schon die Lehre aus. Und das war damals so für junge Frauen, die Zukunft sah so aus, dass man mit 20 verheiratet war und dann war die Karriere beendet. Und ich bin nach der Ausbildung, weil ich schon gewerkschaftlich aktiv war, zum DGB-Landesbezirk als Verwaltungsangestellte. Und das hat mich sehr beeinflusst und die Kolleginnen und Kollegen haben mich motiviert, auf den zweiten Bildungsweg zu gehen. Und dann kommen wir wieder zur SPD, die ja maßgeblich dazu beigetragen hat, dass in den 60er Jahren der zweite Bildungsweg gefördert wurde und dass man Eltern unabhängig BAföG bekommen konnte. Es gab plötzlich Lehrmittelfreiheit, alles Dinge, die damals verhindert haben, dass ich nicht zum Gymnasium konnte, weil es einfach teuer war, die Bücher zu kaufen. Und so hatte ich mit Anfang 20 die Chance, die mittlere Reife nachzuholen, mein Abitur nachzuholen. Und damit bin ich dann auch beruflich woanders gelandet. Ich habe eine Zeit lang für Mannesmann gearbeitet und bin dann 1979 in London gelandet, weil ich halt hier auch mal raus wollte und habe dort für die Hongkong und Shanghai Bank gearbeitet. Und das war sehr interessant. Meine Vorliebe für England wurde eigentlich schon geprägt, als ich 1971 zum Jugendaustausch in unserer Partnerstadt Ashington war. Damals wurde mir eigentlich klar, wie wichtig diese Jugendaustausche sind, um nach dem Krieg die Menschen wieder zusammenzubringen und die Sprache zu lernen. Das war unglaublich wichtig und ich wollte einfach auch mal länger in dieses Land. Und so habe ich dann in London auch nicht nur positive Erfahrungen gemacht. Als Deutsche bin ich auch teilweise mal gemobbt worden. Aber interessant ist, dass man Dinge schätzen lernt, die man zu Hause hat, die im Ausland nicht selbstverständlich sind, wie zum Beispiel unsere sehr gute Kranken- oder Gesundheitsversorgung. Das war also vor über 40 Jahren schon schwierig in England. Und unsere Rentenversicherung in England hat damals kaum jemand Rente eingezahlt oder nur wenig. Diese Schere zwischen Arm und Reich war damals dort schon viel, viel größer. Und die Sauberkeit, die wir hier hatten, die hat mich damals beeindruckt. Als ich aus London zurückkam und über die Theodor-Heuss-Brücke fuhr in Düsseldorf, habe ich gedacht, oh, was ist das hier sauber? Mittlerweile hat sich London aber auch verändert. Ich war in diesem Jahr da und war auch an meinem alten Arbeitsplatz. Das ist alles schon viel sauberer geworden. An dem Gesundheitssystem hat sich natürlich nicht viel geändert. Aber man lernt Dinge schätzen und man lernt auch, wie denken andere Menschen über uns. Viele Menschen glauben, wir haben die Weisheit mit Löffeln gefressen und andere haben aber auch gute Dinge. Es ist ja nicht nur Schlechtes in England. Das Bildungssystem ist heute ganz gut und ich mochte einfach auch dieses Internationale, dass man Kollegen aus aller Welt hat, was ja damals sehr ungewöhnlich war, das haben wir nun hier auch und das mag ich einfach sehr.
Jetzt bist du ja, das hast du auch eingangs, bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen, schon erzählt, dann zwischendurch gar nicht in der SPD aktiv gewesen und dann wieder aktiv geworden 2014. Ne? Warum zwischendurch diese Auszeit?
Ja, ich habe über 30 Jahre nicht in Remscheid gewohnt. Ich habe nach London ja auch in Düsseldorf wieder gewohnt und in Wuppertal. Und ich hatte Familie und Kinder und Haustiere. Das ganze Programm war für meine Kinder, für meine Familie aktiv, vor allen Dingen im Schwimmverein. Und ja, als Taxifahrer für die Kinder und dann hat man natürlich das Familienleben zu managen gehabt und da war keine Zeit, politische Arbeit zu machen. Mhm. Und als die Kinder dann aus dem Haus waren, stellte sich die Frage, was passiert nun? Und da bin ich über einen früheren Gewerkschaftskollegen gefallen, beziehungsweise ich habe ihn getroffen und der hat zu mir gesagt, komm zurück. Und so habe ich mich dann entschieden, 2014 wieder aktiv zu werden.
Dann automatisch lokalpolitisch, logischerweise, in Remscheid. Ne? Das ist ja jetzt schon auch wieder 10 Jahre her, wie so ein kleines Jubiläum. Ne? Was bedeutet es für dich jetzt, auch rückblickend auf diese 10 Jahre, wieder aktiv zu sein?
Ja, das war eine sehr spannende Zeit. Ich habe sehr viele Menschen kennengelernt und es ist einfach schön, wenn man in seinem Wahlkreis, also ich bin ja 14 erstmal im Sozialausschuss gewesen, was sehr interessant war, und dann jetzt im Rat. Es ist wie eine große Familie in meinem Wahlkreis. Viele Leute kennen mich und wenn man mal Hilfe braucht, ist immer ja jemand für einen da. Ich hatte ja nun in den letzten Jahren einige operative Eingriffe, wo ich dann auch nicht so mobil war. Und dann konnte ich mich im Blumengeschäft ausruhen, kriegte Kaffee gebracht, wurde über die Straße gebracht. Andere haben mich mit dem Auto nach Hause gefahren. Bin ich mit dem Auto liegen geblieben, durfte ich auf dem Hof stehen bleiben. Also alles so Dinge, die das tägliche Leben einfacher machen, kann man in seinem Wahlkreis erfahren. Und hinzu kommt natürlich, man geht einkaufen, trifft jemanden, ein freundliches Lächeln, das macht den Tag einfach schöner. Und ja, natürlich sind nicht nur Menschen in meinem Wahlkreis, die mich mögen, aber hier bin ich zu Hause, das ist gut.
Jetzt speziell in dem Wahlkreis Rathold, du sprachst es an, kennst du viele? Das ist ja kein Zufall, das ist ja auch das Ergebnis von Arbeit. Wenn ich bedenke, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, über das Nachbarschaftsgespräch, das wir im Frühjahr veranstaltet haben, über das wir auch in dem neuen Remscheid-Magazin eine schöne Geschichte gemacht haben. Da waren ja über 50 Bürgerinnen und Bürger da, auch aufgrund der Tatsache, dass du vorher ja echt getrommelt hast. Und da hast du noch damals zu mir gesagt, ja, natürlich trommel ich hier, das ist ja mein Job, dafür werde ich ja gewählt. Ne? Mich hat das gleichwohl beeindruckt, dass du da so viele Menschen mobilisiert bekommen hast. Erzähl doch mal, wie macht man das? Also du machst das ja auch nicht erst seit gestern, ne? Aber wie schafft man es, gerade in Zeiten, wo Leute ja schwierig von der Couch wegzubewegen sind, die so zu begeistern und zu interessieren?
Ja, indem man die Menschen anspricht, sich vorstellt. Das war ja schon vor der Wahl so, dass ich das Material selber rumgetragen habe, geklingelt habe und mich vorgestellt habe. Ich habe mich auf dem Aldi-Parkplatz vorgestellt und habe gesagt, ich bin ihre Kandidatin und wenn ich was für sie tun kann. Man muss mit den Leuten reden. Und ich bin sonntags vormittags durch meinen Wahlkreis, da war ja Pandemie, man konnte ja nicht zu dicht kommen, aber es gab immer Leute, die am Auto rumgefrickelt haben oder die im Vorgarten gearbeitet haben und stehen bleiben und sie ansprechen, sagen, wer man ist und was man möchte. Ich glaube, das ist der Schlüssel. Und jetzt bei dem Nachbarschaftsgespräch habe ich das genauso gemacht. Ich bin den Montag davor die Straße rauf und runter, habe überall geklingelt, habe mir Zeit genommen, mit den Leuten zu reden. Und sogar zwei Damen, die dort unten mit Hunden spazieren gehen und gar nicht im Wahlkreis wohnen, die sind dann doch gekommen, weil ich ihnen gesagt habe, sie haben die Chance, den Oberbürgermeister zu treffen. Sie können mit mir reden, sie können mit dem Landtagsabgeordneten reden. Kommen Sie doch einfach hier hin, wenn Sie täglich hier spazieren gehen. Und die waren auch da und das fand ich wirklich sehr nett.
Hast du da gar keine Überwindungsängste, Leute so anzusprechen?
Nein. Ich bin da schmerzfrei.
Das kann ja nicht jeder.
Ich bin da schmerzfrei.
Finde ich total gut. Ja, man muss auch mal mit einem Nein dann leben können, ne? Das kann ja auch was.
Natürlich, ich habe auch böse Antworten bekommen. Auch gerade unten im Holz wohnen ja auch ein paar Spezialisten, die jetzt nicht auf unserer Seite sind. Und ja, Aber trotzdem muss man freundlich bleiben. Nur man redet, dann redet man nicht mehr mit denen und die sind schwer zu überzeugen. Ja.
Jetzt speziell auf Rad und Holz bezogen, was sind dort die Themen, die dir begegnen und was sind auch Themen, die, wo du sagst, da engagiere ich mich, die sind mir wichtig für meinen Wahlkreis?
Ja, also am Rad habe ich den Eindruck, dass die Menschen da alle sehr zufrieden sind. Und da geht es dann mal um eine Bushaltestelle oder um einen Baum, der weg soll oder einer, der neu gepflanzt werden soll. Und am Holz, das ist ja topografisch etwas schwierig, weil es wirklich ins Loch runtergeht. Und das große Thema ist einfach der Schulbus, weil da sind 12 Familien, die natürlich mit ihren Autos alle zur Schule fahren. Und genau das machen, was wir ja nicht wollen, diese Elterntaxis. Aber es fährt kein Bus darunter. Aber es gab ja schon mal einen Bus. Also dieses Thema Schulbus ist ja noch nicht durch. Und ich hoffe, er kommt irgendwann. Ich glaube, kein Erwachsener geht freiwillig jeden Morgen diesen Berg rauf. Und die kleinen Kinder müssen 20 Minuten allein bis zur nächsten Bushaltestelle, müssten sie laufen. Also da müssen wir noch dran arbeiten. Also das ist das Hauptthema da unten. Der Spielplatz sowieso, da habe ich ja mit zu beigetragen, dass der Spielplatz dort entstanden ist. Mhm. Aber jetzt sind die Kinder aus diesem Kleinkinderalter raus. Jetzt hätten natürlich die Anwohner wieder Wünsche, wie man den Spielplatz noch ein bisschen verbessern kann. Dann gibt es irgendwelche Einfahrten, die blockiert sind, Hecken. Wir haben natürlich auch die Flüchtlingsunterkunft da, was für manche ein Thema ist, obwohl ich den Eindruck habe, das funktioniert da ganz gut. Also das sind die Themen da unten im Holz. Aber es gibt natürlich auch andere Themen, die jetzt alle betreffen. Mein Thema Schwimmen, dass wir einfach nicht genug Wasserfläche haben, dass die Kinder keine Kurse bekommen, dass die Schwimmvereine mittlerweile zu den Zeiten, wo früher Kinder schwimmen lernten, heute die Rentner auf den Bahnen haben, die ihren Reha-Sport machen. diese Bahnen fehlen. Dann die Kosten für die Übungsleiter, für den Rettungsschein, der alle 2 Jahre gemacht werden muss, der Erste-Hilfe-Schein, dann diese teure Ausbildung zum Übungsleiter, die auch regelmäßig wiederholt werden muss, die bis zu 1.600 Euro kosten kann. Und bei jeder Übungsstunde müssen 4 Übungsleiter am Beckenrand stehen, 4 Aufsichtspersonen, und das sollen die Vereine alles stemmen, und das können die nicht stemmen, und da müssen wir auch dran arbeiten. Wir können alle sagen, wie schön, alle Kinder sollen schwimmen lernen, aber es kann nicht nur Aufgabe der Schwimmvereine sein. Die haben einen sportlichen Auftrag, aber mittlerweile haben sie einen sehr gesellschaftlichen Auftrag, und da müssen wir auch dran arbeiten. Obwohl ich insgesamt in Remscheid sagen muss, wird der Sport sehr gefördert. Und ich habe jetzt auch, ich war in vielen Sportvereinen mit dem Michael Büdiker, mit unserem sportpolitischen Sprecher unterwegs. Das ist schon ganz gut sonst hier in Remscheid, ja.
Da geht es ja jetzt auch nicht darum, dass man Leistungsschwimmer wird, sondern es geht auch einfach teilweise um eine Fähigkeit, im Wasser zu überleben. Also mir hat letztens ein Bekannter erzählt, der war mit seinem Sohn irgendwo in einem Badesee oder wo das war, oder ich weiß auch, ein Binnenmeer, auf jeden Fall kam der in eine Unterströmung und es war plötzlich nicht mehr so lustig, so, ne? Und wenn du dann einfach nicht gut schwimmen kannst, kann es dir einfach schnell passieren, dass du in Gefahr gerätst. Also da geht es ja wirklich um eine Grundfähigkeit im Grunde genommen, ne?
Ja, natürlich. Also mein großer Wunsch wäre natürlich noch ein Hallenbad, was natürlich utopisch ist, aber am besten in der Stadtmitte, weil das Sportbad ist ja immer besetzt und man muss dann nach Lennep fahren, ist auch wieder Fahrerei, ne? Man muss dann nach Lennep fahren, mit öffentlichen Verkehrsmitteln gern mal 1,5 Stunden. Ja. Hinzu kommt, dass die Vereine ja auch Gebühren zahlen müssen für die Belegung der Bahnen. Das heißt, für eine Dreiviertelstunde zahlen die ja fast 10 Euro und das ist einfach irgendwann nicht mehr zu stemmen. Aber ja, wir bleiben dran.
Ja. Apropos dranbleiben, schöne Überleitung. Du selber bist ja seit 10 Jahren wieder dran und machst auch nicht auf mich den Eindruck, als wenn du morgen aufhören wolltest, solange du fit bist und das hinkriegst. Jetzt haben wir ja gerade gesehen, bundespolitisch gesehen, dass ein gesamter Jungvorstand hingeschmissen hat und gesagt hat, nee, wollen wir alles nicht mehr und was ihr da in der Führung macht, wollen wir auch alles nicht mehr und wir gründen sogar eine eigene Bewegung. Auch in der SPD, jetzt bundespolitisch, hat der Juso-Vorsitzende schon mal andere Ansichten als jetzt vielleicht die Etablierten. runtergebrochen auf den lokalpolitischen Bereich. Ne? Du arbeitest im Rat ja auch mit Kolleginnen und Kollegen sozusagen zusammen, die sind teilweise 20, 30 oder 45 Jahre jünger als du. Wie erlebst du den Austausch? Lernen die von dir? Lernst du von denen? Erzähl mal so ein bisschen.
Also erstmal ist das ja immer das Recht der Jugend, anderer Meinung zu sein. Das war bei den Jusos schon immer. Das war auch zu meiner Zeit so. Und ich kann mich noch dran erinnern, Dinge, die wir bei der SPD nicht durchsetzen konnten, haben wir über die AWO durchgesetzt. Also das war der damalige Weg. Und es gab ganz viele Jusos. Und das ist sehr, sehr erfreulich, dass wir mittlerweile wieder so viele Jusos in Remscheid haben. Ja, ich glaube, man lernt gegenseitig voneinander. Und die sind einfach sehr aktiv und lernwillig. Und ich habe auch schon mal Frühstücksrunden mit Jusos bei mir zu Hause. Und dann besprechen wir, was könnte man machen, wie kann man das machen, wie setzt man das um. Logischerweise, wir haben als Partei nicht mehr die Bildungseinrichtungen, die wir früher hatten. Als ich jung war, gab es Bildungseinrichtungen von Gewerkschaften und von der SPD, wo man Seminare gemacht hat, Wochenendschulungen. Sowas gibt's alles nicht mehr. Also die Bildungsarbeit ist eine ganz andere heute. Man macht Online-Kurse und deshalb ist das ganz gut, wenn man auch mal eine ältere Person trifft. Wie habt ihr das denn gemacht? Und dieses Improvisieren und ohne Geld irgendwas umzusetzen, das haben wir ja gelernt. Und ich denke, da profitieren die von. Und das sind ganz tolle Mädchen und Jungs, die da bei den Jusos sind, wirklich.
Super. Zum Abschluss darfst du, Weihnachten ist noch ein bisschen hin, trotzdem mal drei Wünsche äußern. Einen für Remscheid, einen für deinen Wahlkreis und einen für dich selber.
Für Remscheid würde ich mir natürlich wünschen, dass wir die nächste Wahl wieder gewinnen. Für meinen Wahlkreis würde ich mir jetzt wirklich mal den Schulbus wünschen. Und für mich persönlich, dass ich noch lange gesund und fit bleibe.
Bedeutet, wenn man es so sagen darf, der Unruhestand darf gerne noch ein bisschen dauern, ne?
Ja, wer rastet, der rostet.
Du hast mal zu mir gesagt,
Ruhe hast du in der Kiste.
So, Ruhe hast du in der Kiste.
Es stammt nicht von mir, hat mal jemand zu mir gesagt.
Aber das ist so ein cooler Satz. Ruhe hast du in der Kiste und das ist das perfekte Schlusswort. Das hat Spaß gemacht. Ich danke dir.
Oh, gerne. Tschüss.